Leben lernen.
Leben lernen? Wo und wie lernen wir leben?
Ein Podcast mit Elsbeth Kossmeyer
und Benedikt Weingartner.
Liebe Elsbeth, ich grüße dich.
Grüß dich, Benedikt.
Wir haben uns ein Thema gewählt und ich freue mich drauf. Es ist spannend. Was macht Kinder stark? Und ich stelle dir gleich am Anfang diese Frage. Was macht Kinder stark?
Ich finde diese Frage so wertvoll, weil sie ja auch gar nicht so üblich ist. Zumindest wenn wir jetzt von der Schule sprechen. Wir werden ja nicht nur Schule sprechen, aber es war eigentlich nie die Frage, was macht Kinder stark? Und wenn man sich in der normalen Bevölkerung herumhört, dann erzählen einem ja die Leute eher von den Schäden, die sie durch die Schule davongetragen haben. Ja? Andererseits, ich habe zum Beispiel immer, darf immer einen Teil eines Lehrgangs bestreiten, der unter dem Titel läuft, was unsere Kinder stark macht. Ja, oder stärken. Also es ist durchaus ein übliches Thema jetzt geworden, was ich sehr schön finde. Und was macht Kinder stark? Ja, wann fühlt sich das Kind gut, wenn es heimkommt nach der Schule und es ist glücklich? Was muss da gelaufen sein? Das ist die Kernfrage. Und ob ich jetzt da von mir eine Antwort?
Natürlich.
Naja, beginnen wir mal da. Also gibt es da verschiedenste Faktoren und ein Faktor ist, wenn das Kind mit sich selbst ein gutes Gefühl haben kann. Das hört sich jetzt sehr allgemein an, bedeutet aber, dass das Kind weiß, was es tut, merkt, dass es etwas kann, draufkommt, ui, da bin ich ja sogar gut, ja, selber spürt, dass es etwas zusammengebracht hat, sich selbst spürt. Das ist einmal ein, finde ich, wichtiger Faktor. Und die Frage ist, wie kann das geschehen? Sowohl beim kleinen Kind, Kindergarten, in der Schule, auch später im Erwachsenenleben. Wann spüren wir uns selbst? Wann spüren wir, was wir wollen, was wir können, worauf wir stolz sind? Wie kann man das in der Schule zum Beispiel auch fördern? Und ich glaube, dass es da ganz wichtig ist, dass wir mehr und mehr uns damit beschäftigen, was kann geschehen, dass das Kind spürt, ja, das bin ich.
Also in mir sind jetzt gerade auch Gedanken gekommen, was macht Kinder stark, auch aus der entwicklungspsychologischen Sicht. Weil so wie wir auf die Welt kommen, ein Säugling, und dazu gehört der erste Schrei, das Atmen, aber dann hat das Kind schon instinkthaft gewisse Grundbedürfnisse. Und das wissen wir, es ist im Tierreich so, da ist es ganz klar. Und wir haben das natürlich auch als Menschen, gewisses instinkthaftes Verhalten. Und dann geht es ja auch weiter, dass Säuglinge, Kleinkinder oft einen ganz starken Willen haben, treiben auch Eltern zur Verzweiflung, wenn sie schreien und wenn sie nicht mehr aufhören zu schreien, weil da irgendwelche Bedürfnisse sind, die sie dadurch artikulieren. Aber selbst dann, wenn ein Kind ins Gehen kommt, ins Bewegen, ins Entdecken der Welt, sind da Grundbedürfnisse, die vielleicht früher oder in gewissen Systemen auch sehr stark unterdrückt worden sind oder sehr schnell auch verkümmern. Ich denke jetzt gerade, wenn man so in einer Großfamilie, wo dann die Kinder sich untereinander auch schon erziehen, ja, Okay, da geht es dann sehr schnell das Thema Durchsetzen. Hat auch was mit Stärke zu tun. Aber meine These ist einfach die, dass in der Entwicklungspsychologie dieses Starksein, ich bezeichne es einmal so,
ja,
dieses Starksein, das wir in die Wiege gelegt bekommen haben, weil es einfach instinkthaftes Verhalten ist, dann natürlich sozialisiert wird. Und machen wir dann einen Sprung, wenn es dann zum Beispiel in die Schule geht, dann sieht die Welt ja schon ganz anders aus. Wir sind ja dann sozialisiert und ich würde da jetzt mal sagen, wir sind dann auch schon sehr angepasst, weil wir dann schon gelernt haben, was sich gehört und was sich nicht gehört und wo wir einfach, wie das Leben ist, Grenzen kennengelernt haben. Und ich möchte jetzt da nicht zu sehr in der Psychologie sein, aber das sind natürlich auch Fragestellungen, die in verschiedenen Therapierichtungen, also wenn ich jetzt gerade jetzt zum Beispiel denke, Verhaltenstherapie, wo ja ganz klar ist, dass da dann Verkümmerungen, vielleicht auch Krankhaftes, also da ist ja etwas passiert von diesem Natürlichen, manche sagen vielleicht noch rein, aber ich sage jetzt einmal von diesem authentischen Leben. Okay, man kann auch dann sagen, es entwickelt sich ein Charakter und ein Kind hat mehr Alpha oder ein Kind hat mehr Durchversetzungsvermögen, mehr Selbstbewusstsein, weil es Charakter ist oder weil es durchs Umfeld gestärkt ist. Und manche sind ängstlicher und sind schwächer. Und dann haben wir plötzlich diese Unterscheidung von Stärke und Schwäche. Aber wir landen ja da schon in dem Heranwachsenden. Und da stellt sich plötzlich die Frage, weil sonst würden wir die jetzt nicht stellen, was macht Kinder stark? Also scheinbar ist ja eine Notwendigkeit der Rahmenbedingungen. Die Rahmenbedingungen machen es notwendig, dass ich mir die Frage stelle, wir brauchen eine Förderung der Stärke.
Ja, und zwar, also dieser entwicklungspsychologische Exkurs von dir, den kann ich natürlich unterschreiben. Ich habe aber Angst, er führt ein bisschen in ein Seitenfach, denn oder besser wirft eine Frage auf, denn nicht das macht uns stark, wenn wir alles tun können, was wir wollen. Ja? Mhm. Du hast jetzt schon die zunehmenden Grenzen, die man vorfindet, aufgezeigt. Stark macht uns, finde ich, so wie ich es gesagt habe, wenn ich mich als Einzelwesen spüren kann, und dann auch weiß, dass alles in mir ist. Das Starke, das Schwache, das, was ich gut kann, das, was ich weniger kann, das, was mir auf die Nerven geht, welches tun muss. Mhm. Das, wo ich mir noch Räume schaffen darf oder wofür ich kämpfe, dass ich das auch tun darf. Aber dass ich mich als ich und damit irgendwie als frei in meinen Entscheidungen empfinde. Und das habe ich jetzt deswegen gesagt, weil ja der Wunsch nach starken Kindern, vor allem in den Eltern, sehr stark da ist. Ja, das höre ich ganz oft. Und dann werden sie zu... Dann lassen sie es zu, dass ihre Kinder die Tyrannen der Familie werden.
Ja. Alles dürfen.
Dass sie einfach alles dürfen.
Aber woher kommt diese Frage, Kinder müssen stark werden? Also das, ich verstehe schon, du hast einen anderen Zugang, ein anderes Verständnis, aber es wird ja allgemein in der Gesellschaft so diskutiert und gefordert, unsere Kinder stärken. Aber das bedeutet, da ist ein Defizit. Worin besteht das Defizit?
Ja, ich glaube, dass es jetzt zwei verschiedene Ausgangspunkte sind. Wenn ein Lehrgang für Lehrerinnen und Lehrer sich nennt, was unsere Kinder stark macht oder wie wir die Stärken der Kinder stärken, ist das ein ganz anderer pädagogischer Ausgangspunkt.
Ja, da geht es ums Lernen.
Da geht es ums Lernen und um diese
Charakterbildung.
Ja, diese gesunde Stärkung, wie man sie auch in den verschiedensten psychologischen Büchern auch nachlesen kann. Während Eltern oft heute das Gefühl haben, in dieser vielfältigen, pluralistischen Welt, hoffentlich findet sich da mein Kind zurecht. Was kann ich tun, dass mein Kind stark ist? Das meinen sie mehr, dass es sich durchwurschteln kann durch diese Welt. Ja,
die Durchsetzungsfähigkeit, sich durchzusetzen, dass du nicht zu kurz kommst. Du wirst nur was erreichen, vielleicht sogar setze deine Ellbogen ein, dass nicht übrig bleibst.
Und sondern, dass du überall gut bist, weil dafür zahle ich dir dann auch die diversen Unterstützungssysteme.
Leistung und Durchsetzung.
Ja, also das ist ein anderes Paar Schuhe.
Aber es ist schon einmal interessant, dass man mit einem Begriff, was macht Kinder stark, schon, dass sich hier zwei Richtungen auftun.
Ja, ich finde es gut, dass wir das gleich jetzt, also dank dir am Anfang schon ein wenig da herausdifferenzieren, weil ich natürlich nicht, auch als Lehrerin nicht, auch als Mutter nicht, dem Ellbogen durch, also sich mit Ellbogen durchsetzen, dieser Mentalität das Wort reden möchte, weil uns das nicht weiterbringt. Ja, wir müssen aufeinander schauen und so ist mein Weltbild. Aber gut, jetzt von der Pädagogik her haben wir gesagt, es macht stark, wenn sich das Wesen selbst spürt. Was heißt das? Es braucht die Gelegenheiten, um sich spüren zu können. Das heißt, es muss etwas selbst machen können, selbst denken können, selbst überlegen können, zusammenführen können. Also sozusagen die schon oft in unserem Podcast genannte das nicht die Selbstwirksamkeitserleben. Das muss gefördert werden. Ja? Und das heißt, das Kind muss frei von ständiger Anordnung auch das Gefühl haben, es macht etwas. Ja? Nicht, es darf im Kindergarten nicht nur hinkleben, was die Kindergärtnerin schon vorbereitet hat, sondern es darf sich vielleicht schon selber überlegen, wie die eigene Wiese ausschauen möchte. Und ja.
Das ist, hast du ja auch schon oft angesprochen im Podcast, die Wahl, die Möglichkeit zur Entscheidung, das Selbstbestimmte.
Ja, das Selbstbestimmte und damit natürlich auch selbstverantwortliche Arbeiten. Wenn der Turm halt dann nicht hält, den ich da jetzt konzipiert habe, dann hat mir nicht die Lehrerin die falschen Bausteine gegeben, sondern ich muss mir noch überlegen, was kann ich ändern, damit der Turm dann tatsächlich die vielleicht vereinbarten 30 Zentimeter erreicht. Ich denke mir jetzt da was aus. Aber dieses Self-Efficacy, dieses Selbstwirksamkeitserleben kommt in einem Unterricht, der sehr stark lehrerorientiert ist, viel zu kurz. Ja? Und wenn Kinder so sagen, na ja, die Lehrerin hat das halt angeschafft oder der Lehrer, ich musste das halt machen, aber ich weiß eh nicht genau was und wie, dann kann es nicht zur eigenen Stärke finden. Und was ich glaube, als ich so am Weg hierher nachgedacht habe, über mich selbst, bis zum heutigen Tag macht es mich nicht stark, wenn jemand anderer mir sagt, dass ich das gut mache und ja und schau und was tust du denn da um und du kannst das eh so gut und du bist eh so toll und bist eh so schön, auf welcher Ebene auch immer. Wenn ich es nicht selbst spüre, macht es mich nicht stark. Das heißt, wir brauchen mehr Möglichkeiten in allen pädagogischen Bereichen, dass unsere Kinder selber besser spüren können, was sie können.
Ich möchte kurz einen Exkurs machen,
ja,
weil Du hast das Thema ja vorgeschlagen und ich konnte auch schon ein bisschen drüber nachdenken, natürlich im Vorfeld. Und ich habe ganz bewusst nicht widersprochen, wie du, und das ist ja so aus dem Nähkästchen geplaudert, wenn wir überlegen, worüber wir sprechen,
ja,
und die Findung unserer Themen. Und bei diesem Thema war es ja wirklich ganz klar, weil diese Fragestellung, was macht Kinder stark, hast du gleich am Anfang formuliert und ich habe es auch so genommen und wir haben es auch gar nicht modifiziert, sondern das stand so ganz klar. Aber, das ist jetzt ein Eingeständnis, ich habe von Anfang an einen absoluten Widerstand gehabt.
Ah.
Ich habe dir das nicht gesagt, ich habe das bewusst zurückgehalten,
aha,
weil ich das jetzt eben gerade formulieren möchte. Also für mich ist diese Fragestellung, was macht Kinder stark, hat mich sehr getriggert. Was hat mich getriggert? Das Wort stark. Und das ist eben, weil ich glaube, das Wort stark hat eine Krux in sich. Und genau dieses Missverständnis von den zwei Richtungen, das ist darin begründet. Ich meine, wir haben heute natürlich ein neues Vokabel im Sprachgebrauch, in der Fachsprache. Wir reden nicht mehr von der Stärke, sondern wir reden von der Resilienz.
Ja, das wollte ich dann auch noch ins Spiel bringen.
Ja, und ich habe... Ich meine, natürlich, wenn wir jetzt fragen, was macht Kinder stark, kennt sich jeder sofort aus. Und wenn wir sagen, was macht Kinder resilient, dann verdrehen sich schon Augen, weil es ist schon eine Fachsprache und manche können das gar nicht so annehmen. Aber für mich ist richtig verstanden das Wort stark, dann habe ich kein Problem damit. Aber ich glaube, dass es einfach schnell zu einem Missverständnis führt, was diese Stärke ist. Und ich unterstelle dann gleich, LehrerInnen wollen gar keine starken SchülerInnen, weil die sind gefährlich. Und da wäre mir eigentlich sympathischer zu sagen, resiliente Schüler. Und wir können gern drüber reden, nachdem du eh auch das ansprechen wolltest, was das bedeutet und was den Unterschied ausmacht.
Mhm. Ja, es ist interessant, dass du mit dem Begriff stark was ganz anderes verstehst. Ich habe jetzt nachgedacht, natürlich im darwinistischen System ist es klar, der Starke frisst den Schwachen.
Ja, aber das ist in unserer Gesellschaft so präsent. Du musst stark sein. Und was bedeutet, du musst stark sein? Du darfst nicht schwach sein. Aber von der Begrifflichkeit, von der du sprichst, was du beschreibst und was ich aus deinen Beschreibungen kenne, weiß ich ja, dass das eben nicht dieses stark im Gegenteil zu schwach ist, sondern deine Stärke beschreibt ja auch das Annehmen des Schwachseins und des Verstehens und das damit Umgehen.
Ja, das sieht man wieder. Sogar zwischen uns, obwohl wir viel ja auch gemeinsam denken, also ähnlich denken, aber mir ist das überhaupt nicht durch den Kopf gegangen, dass dieses, was unsere Kinder stark macht, auch bedeuten können, was sie dazu bringt, dass sie nichts gefallen lassen, dass sie hinhauen zur Not oder dass sie Konzepte entwickeln, wie sie sich durchsetzen können. Das habe ich eigentlich nicht gemeint, das habe ich auch gar nicht gedacht. Wo es natürlich nicht zu verachten ist, ja, weil zum Beispiel meine Kinder vor lauter Erziehung zu gegenseitiger Rücksichtsnahme waren diesen Starken gegenüber, von denen ich nicht spreche, die du hereingebracht hast, immer irgendwie ausgeliefert und sind dann weggegangen, weil es weil sie da wenig Handlungsmuster hatten. Vielleicht ist mir das deswegen wichtig geworden. Aber stark heißt eben, also ich würde es nicht ganz gleichsetzen mit Resilienz, weil
Widerstandsfähigkeit bedeutet natürlich schon ein bisschen was anderes.
Ja, weil Resilienz, eben unter Resilienz verstehe ich die Fähigkeit des Menschen, mit dem, was nun mal ist, umgehen zu können und nicht unterzugehen dabei, nicht daran zu verzweifeln und
eben
Wege
in dem
zu
Sinn
finden.
Widerstandsfähig zu sein. Ja.
Und dafür hilft natürlich ein gutes Selbstgefühl und Selbstwertgefühl, ja, das aber nicht eins zu eins dasselbe ist. Ja. Und dazu hilft wiederum die, was Schule jetzt dazu beitragen kann, dass das Kind geradezu gefordert wird und dabei gefördert wird natürlich, über sich selbst nachzudenken und sich zu spüren.
Könnten wir uns vielleicht bei der Begrifflichkeit darauf einigen, wenn wir bei dem Wort stark sein bleiben, dass wir das eine, das, von dem wir nicht sprechen, die Durchsetzung, eben die Durchsetzungsstärke nennen und das andere eigentlich, ich würde vielleicht sagen, die mentale Stärke oder die reflektierte Stärke. Kannst du damit etwas anfangen?
Ja, ich
du seufzt, ja.
Ja.
Also doch nicht.
Naja, schon.
Lässt sich für dich nicht so einstufen.
Naja, aber zum Beispiel, natürlich gehört zur Stärke auch dazu, dass ich den Mut habe, Dinge, die mir wichtig sind, auszusprechen und möglicherweise auch durchzusetzen, wenn ich das in dem richtigen Maße mache.
Ja, aber das verstehe ich unter mentale Stärke.
Ja. Na gut, also nennen wir...
ich möchte dich nicht jetzt da einengen und überzeugen von meiner Begrifflichkeit und meinem Verständnis. Wir meinen ja dasselbe.
Wir meinen dasselbe. Ich habe jetzt, möchte vielleicht einmal kurz vom einen kleinen Rund-Seitenkurs da machen. Und zwar haben wir ja früher geglaubt, das hatten wir auch schon im letzten Podcast so ein bisschen angesprochen, wir haben ja früher geglaubt, damit Kinder gut lernen können, müssen wir ihnen, so wie das Leben halt, eine Multimedia-Show bieten. Und das haben wir auch gemacht. Also ich denke an die 80er Jahre, wo auch in den Lehrerfortbildungen gelehrt wurde, du brauchst ein Bild und du brauchst am besten irgendein kleines Filmchen und also möglichst alle Medien, damit etwas in die Kinder hineingeht, was man halt vermitteln möchte. Fakt ist, so gut können wir überhaupt nie sein, wie die Medien, die professionellen Medien, die wir haben. Und Fakt ist, dass die Kinder dabei, darum sage ich das jetzt, nicht zu sich selber finden. Ja? Sie werden sowieso zugedröhnt einen ganzen Tag auf verschiedene Art und Weise in ihrem Menschsein, in ihrem So-Sein. Und ich fände es, darum war jetzt dieser Seitendingsbums, ich fände es als ganz wichtige Aufgabe der Schule, die sie sich möglichst auch bewusst selber stellen soll, die Kinder bei der Vermittlung auch des Wissens zu sich selbst zu führen. Und so wie, es fällt mir ein, vielleicht habe ich es schon zitiert, weiß ich nicht, aber es gibt eine Novelle von Heinrich von Kleist, die Marquise von O. Und die lässt er sagen, oder über die sagt er, durch diese schöne Anstrengung fand sie den Weg zu sich selbst. Also das meine ich mit Stärke. So die, natürlich möchte ich, dass Kinder in ihrer Persönlichkeit stark sind, dass sie auch verschiedenen Verlockungen, die ihnen nicht gut tun, widerstehen können, dass sie nicht alles glauben, was ihnen vorgesetzt wird, dass sie so ein Gefühl für sich selbst bekommen. Das finde ich als Stärke.
Ich habe die ganze Zeit jetzt an meine eigene Erfahrung, meine eigene Schulzeit gedacht.
Ja.
Und das, was du beschreibst, das beobachte ich heute in meinem Bekanntenkreis bei, okay, meistens auch Akademiker, Jungfamilien,
ja,
wo diese Aufmerksamkeit den Kindern so geschenkt ist, wo das auch eine Erwartung an die Schule ist und gleichzeitig auch das Problem mit dem System Schule, wo es eben nicht passiert, wo junge Eltern total bemüht sind, ihre Kinder zu fördern im Freizeitprogramm, also ja, auch in den Phasen, die das Kind hat, in den eigenen Interessen, wenn das Kind alle Dinosaurier mit Namen aufzählen kann oder wenn man in den Zoo geht und die Kinder sich so damit beschäftigt mit einzelnen Tierarten und ganz genau Bescheid wissen oder mit Planetenkunde, in der Astronomie ganz genau Bescheid wissen, mhm, wie weit der Planet entfernt ist und das Sonnensystem und so weiter und so fort. Und das beobachte ich. Meine persönliche Erfahrung, also ich habe mich gerade gefragt, wo wurde meine Stärke gefördert? Und da muss ich mir eigentlich eingestehen, also ich suche in meinen Gedanken diese Stärke, also die Förderung, und ich finde sie nicht. Ich habe da ein anderes Wort als Überschrift. Ich würde darüber schreiben, ein Großteil meiner Schulzeit hat die Überschrift, ich musste funktionieren, ich musste erfüllen.
Genau, Benedikt, ich fand sie auch nicht. Und in meiner religiösen Erziehung hörte ich immer wieder, Gott liebt mich, obwohl ich Sünderin bin, das mache, das mache, das mache. Also es war immer klar, jetzt nähern wir uns dann dem Begriff, den ich meine mit Stärke. Ja. Ja, es war immer klar, im Endeffekt bin ich nichts oder nur ganz wenig im Vergleich zu dem Großen.
Oh, das ist jetzt schon sehr existenzialistisch.
Naja, aber tun wir das wieder weg. Ich war sehr schnell nicht gut genug. Ja?
Ja.
Obwohl ich so gescheit war, ich habe natürlich alles getan, um gut zu sein.
Ja, aber weißt du, das ist ja, das beobachte ich auch oft, gerade wenn du SchülerInnen hast, die sehr begabt sind und die alles niederreißen, die auch so viele, also Stärke jetzt im anderen Sinn oder im doppelten Sinn haben, nämlich in der Stärke auch der Selbstüberzeugung, die so selbstsicher, so selbstbewusst sind, dass sie meinen, das, was sie sagen, ist die größte Erkenntnis aller Welt und das auch zeigen. Und dann kommt der Zeigefinger von Lehrenden, die sagen, ja, du wirst schon noch drauf kommen, dass du kannst nicht alles wissen, du bist nicht so gut, wie du meinst. Und diese SchülerInnen, die muss man jetzt bremsen, denen muss er beweisen, dass sie nicht gut genug sind, weil sie ja noch gar nicht alles wissen. Und diese Anmaßung, die sie haben, die muss man ihnen nehmen.
Ja, darum reagiere ich oft so, also ich bin eh beherrscht, aber trotzdem innerlich triggert mich das an, wenn ich mit meinen modernen didaktischen Methoden komme, ja, die kennen wir ja schon aus den vielen Podcasts, wo also die jungen Menschen angeregt werden, zunächst einmal eigene Gedanken aufzuschreiben zu irgendeiner Thematik. Ja, das hatten wir schon oft. Und wenn ich das vorstelle auf einem Seminar und Lehrer sagen dann, zuerst müssen sie mal was wissen und zuerst sollen sie mal zuhören, was ich sage. Und dann dürfen sie ja wohl einmal eine Meinung sagen, aber zuerst müssen sie mal was wissen.
Weil sie ja noch nichts wissen.
Weil sie noch nichts wissen. Und dann sagt mir der Urs Ruf, den ich ja schon oft zitiert habe, was könnten wir machen, was können wir machen, dass die Lernenden den Sinn einer Sache begreifen, noch bevor sie belehrt werden.
Mhm,
ja, das macht nämlich dann stark.
Mhm,
ja, dann weiß ich, warum ich jetzt dem Lehrer zuhöre, weil ich vorher draufgekommen bin, dass es eigentlich wichtig ist, dass ich das weiß, weil ich eine gute Frage vorher gestellt bekam, dass ich selber nachgedacht habe, was würde ich eigentlich dem Bundespräsidenten schreiben, wenn ich mir, oder was würde ich dem Bürgermeister schreiben, wenn ich mir so die Wohnqualität dort, wo ich wohne, betrachte. Ja, und dann erfahre ich eben später von meinem Lehrer die verschiedenen Faktoren, je nach Fach und so. Und dann wird das spannend. Das habe ich gemeint, das hat mir so gut getan. Oder wenn auch dasselbige Ursruf sagt, Verschriftlichung ist Verankerung im Ich. Dann denke ich mir, darum geht's. Es geht in der Schule nicht um Medien und das sage ich dir noch und das sage ich dir. Das ist alles lehrerorientiert. Wir müssen viel mehr lernerorientiert arbeiten. Schreib auf, was ist das für eine langsame Tätigkeit? Ja, wenn der jetzt aufschreibt, jetzt kriegt er 10 Minuten Zeit, dass sie sich aufschreibt, was denkt sie sind entscheidende Punkte auf ihrem, was weiß ich, Weg in die Schule. Wo gibt es da ihrer Meinung nach Knackpunkte, wo könnte man da etwas, und das überlegt sie sich, dann tauschen wir es aus und und dann besprechen wir, das jetzt Verkehrserziehung ist oder Kommunikation mit denen, die man trifft oder die Bettler, die man sieht, egal, ja. Aber zuerst verankert sich das Thema im Ich des jungen Menschen und dann ist er bei sich. Das macht stark.
Ja, also ich finde es ja, da ist in der Entwicklungspsychologie, und da können wir gar jetzt nicht so viel eingehen, und die verschiedensten Theorien, die es da natürlich gibt, und das sind ja Nuancen, das ist ja auch eine Entwicklung, das sind Lebensschritte, Prozessschritte und so weiter. Ich habe mich vorhin die ganze Zeit gefragt, weil in meiner Entwicklung ist ja dann eigentlich erst nach der Matura wesentlich erst passiert. Ja? Also so dieses Aufwachen, die Selbstreflexion, das sich selbst kennenlernen, eigene Stärken, Interessen suchen. Und irgendwie merke ich das, wenn ich mit jungen Leuten rede, auch wenn ich mit jungen SchülerInnen, also in der Schule, auch die schon auf die Matura zugehen. Ich finde es dann oft spannend, wenn man mit 17-Jährigen, vielleicht sogar 18-Jährigen, also die schon bei der Matura sind, kurz davor oder sogar auch danach fragt, was sie denn vorhaben, was sie denn interessiert. Und ich staune, und das überrascht mich, dass da kein großes Bewusstsein oft ist. Also eher die Minderheit weiß ganz genau, was sie vorhat. Und es geht ja nicht darum, dass man jetzt keinen Plan hat, sondern ich würde ja sagen, die Ursache ist, dass man sich selbst noch zu wenig kennengelernt hat, zu wenig herausgefunden hat, wo sind meine Interessen, wo sind meine Stärken, was lockt mich, was reizt mich, wo kann ich ansetzen, was baue ich aus? Und also das fällt mir ganz, ganz, ganz stark auf bei jungen Menschen und erschüttert mich, dass zwar dann Interessen angelegt sind, die offensichtlich sind, aber oft die Wege nicht klar sind und die Muster, also wie kann ich dieses Talent, das ich ja jetzt spürbar habe, weil ich es ausübe. Also ich denke jetzt zum Beispiel an eine junge Frau, die sehr künstlerisch begabt ist, die auch zeichnet und alles macht. Aber dann, wie es darum ging, was macht sie nach der Matura, ganz schwer in die Situation kam, dass ihr gesagt worden ist, ja, du musst ja etwas, eine Ausbildung machen oder etwas studieren, wo du dann einen Beruf hast. Ja? Du kannst jetzt nicht, und künstlerisch und Kunst zu studieren, ja, das möchtest du vielleicht, auch wenn du nicht genau weißt, wie das ausschaut, aber es muss ja ein Beruf am Ende irgendwie herauskommen. Deswegen ist ja Berufsausbildung. Und da merke ich diese absolute Hilflosigkeit. Also dieses, ich würde jetzt schon einmal sagen, das, was du beschreibst, gibt's natürlich in Abstufungen und die, das muss schon bei Kindern, bei SchülerInnen in der Pubertät, vor der Pubertät, in der Pubertät und danach passieren und gefördert werden. Wenn's, wobei halt auch erst später dann erst die große Reflexion passiert.
Also, ich habe das, glaube ich, schon mal zitiert, aber der neue Lehrplan für die Volksschule hat schon den Satz drinnen, als Ziel der Volksschule, am Ende der 4 Jahre Volksschule soll das Kind ein Bewusstsein entwickelt haben über die eigenen Stärken und Schwächen.
Und ich erinnere, es ist mir total im Ohr und ich habe es auch gelesen, was ein enormer Anspruch ist.
Ja, und ich finde, dass sich da zum Beispiel zeigt, wie sehr sich das Schulsystem nämlich auch grundlegend verändern muss. Mhm. Und zwar nicht, indem man irgendwie neue, kann man auch, ja, aber neue Fächer schafft und was umgruppiert, sondern es muss sich aufhören, dass Erfolg und Misserfolg ausschließlich von einer Lehrkraft abhängt, die bestimmt, ob das jetzt 1, 2, 3, 4 oder 5 ist. Ja, also es braucht viel, viel mehr Prozessbegleitung über all die Jahre und es muss sich dieses defizitorientierte System, wo man immer nur schaut auf das, was die Menschen nicht können, das muss ich einfach aufhören, aber nicht, wie da manche glauben, alles ist gut und da hast du jetzt einen Punkt gemalt und so schön und das hänge ich mir jetzt gleich an den Kühlschranktür, sondern durchaus Prozessbegleitung heißt, aha, was hast du da gemeint, aha, das kommt noch gar nicht heraus, magst das nicht noch dazu machen, weißt du, nicht im Sinne von, jedes Kind soll so gelassen werden, wie es ist. Mhm. Das wäre ja antipädagogisch, sondern im Sinne der positiven Pädagogik, die Stärken der Kinder zu stärken. Und auch im Wissen um ihre Schwächen, sie, das macht ja auch stark, wenn ich um meine Schwächen weiß.
Ich glaube, und da komme ich wieder zu dieser Trennung der Erwartungen und dem Verständnis, dem unterschiedlichen Verständnis von Starksein hin. Ich glaube, wir haben tatsächlich da ein Riesengap dazwischen.
Genau.
Nämlich, was die Erwartungen anlangt und die Konsequenzen und die Umsetzungen und wo dann auch das aufeinander prallt und halt leider nicht ganz soft, sondern wirklich aneinander prallt. Und diese unterschiedlichen Erwartungen und das unterschiedliche Verständnis zeigt sich zum Beispiel, wie Eltern, welche Erwartungen Eltern haben und welche Erwartungen Lehrende haben. Also da sehe ich das Gap. Weil was möchten Eltern für ihr Kind? Eltern möchten eine gute Ausbildung, möchten, dass das Kind was lernt, dass das Kind stark wird.
Aber das werden wohl die Lehrer auch wollen.
Moment, aber dass es auch, dass es tatsächlich vielleicht mehr von diesem Durchsetzen hat, nämlich dass das Kind darauf vorbereitet wird, mit Wissen natürlich bereichert, aber vor allem durchsetzungsstark wird, dass es sich in der Welt zurechtfindet, dass es erfolgreich wird, dass es zur Leistungsfähigkeit befähigt wird. Ja? Okay, dein Einwand, das wollen Lehrende auch, aber ich würde da schon auch den Zusatz geben, du hast es ja selbst auch oft angesprochen, es ist dieses Wollen zuerst einmal, dass sie lernen das, was ich ihnen vermittle und dieses Gießkannenprinzip des Lehrens und nicht das Lernorientierte, von dem du immer sprichst. Also ich glaube, wenn man jetzt so eine Zustandsbeschreibung macht, sehe ich im Bildungssystem diese beiden Pole, diese beiden Welten, wo unterschiedliche Erfahrungen aufeinander sind. Dazwischen sehe ich das Pflänzchen der Kossmeyer-Pädagogik, die versucht, da Brücke zu schlagen oder dazwischen das Beet, da ist nicht der Fluss, sondern dazwischen spielt sich ja eigentlich das ab, was passieren soll, weil dort steht das Kind. Das Kind steht im Mittelpunkt und nicht die Erwartungen. Und das ist das eine, aber was ich von der Beschreibung, die du gemacht hast, wie du dir vorstellst, wie deine Erwartungen sind, kam in mir auch das Bild, und diese Pole, diese Erwartungen forcieren nämlich die Überzeichnungen. Ja? Also das, was du beschreibst, würde bedeuten, okay, das Kind ist in einem Entwicklungsprozess, erlebt auch, was logisch ist, dass es nicht alles wissen kann. Es lebt in dem Bewusstsein, dass es ja lernen darf, lernen soll, aber auch lernen darf und begleitet wird zum Lernen wollen auf diesem Weg. Aber das ist ja noch nichts Schlechtes, weil indem ich Lernender oder Lernende bin, bin ich ja deswegen, das ist ja mein gutes Recht als Kind oder jeder Mensch, dass ich lernen darf. Aber es muss mir nicht gezeigt werden, dass ich zu wenig weiß.
Genau.
Das gehört schon dazu, dieses Bewusstsein. Aber es soll nicht die Drohung sein. Und entschuldige noch ein Satz, aber diese Überzeichnung, die ich sehe, deswegen habe ich diese Pole jetzt noch einmal ins Spiel gebracht, von Seiten der Eltern kommt dann mehr dieser Schutzmechanismus der Stärkung und des Unterstützens des Kindes. Du musst selbstbewusst sein und keine Schwächen zulassen. Und auf der anderen Seite kommt das, die Schwächen bewusst zu machen, damit die Motivation, also wir reden ja da auch wieder jetzt über Motivation, damit das Kind motiviert wird zu lernen. Und da gehen zwei Dinge aneinander vorbei, die sich aber gegenseitig aufheizen und eigentlich gar nicht das bewusst machen, von dem du sprichst, nämlich dann bewusst zu machen, okay, lernorientiert die Erfahrung zu sammeln, es zu erleben, es zu spüren und in der Selbstreflexion auch dann weiterzukommen und mit dem positiven Sinn, mit der Motivation. Mhm. Also, kannst du damit etwas anfangen?
Ja, ich sehe da eben auch wieder zwei Themen. Das erste ist auf jeden Fall für mich sehr deutlich durch dich da angesprochen, es wird keine erfolgreiche Schule der Zukunft im Sinn von, dass wir nicht mehr leiden darunter, geben, wenn es nicht gleichzeitig, LehrerInnen und Eltern gemeinsam ins Boot geholt werden. Ja, solange Eltern von Schule nur, es ist ja nach wie vor so, auf Noten schauen und ob mein Kind gut durchkommt und was kann ich jetzt tun. Die Eltern helfen ja den Kindern durchaus auch beim Schwindeln und so. Ja, was kann man alles machen, dass ich trotzdem dann der Dreier noch ausgeht? Also
die besten Hausübungen und Aufsätze kommen ja von zu Hause.
Was
ja
ich da an Müttern kenne, die Zusammenfassungen aus dem Sagenbuch geschrieben haben, die sich zusammen telefoniert haben, weil eine Geschichte zur Schularbeit kommt und die Mütter haben dann diese Zusammenfassungen für die Kinder gemacht und die dann auswendig lernen lassen. Das ist ja sagenhaft. Ja, ich selbst habe erfahren, wie Kinder in die Schule kommen zu mir und ihr Referat in Deutsch halten und ich denke mir, was haben wir denn da eigentlich gelehrt? Das ganze Monat. Wie stelle ich mich vor die Klasse hin? Ja, wie sage ich den Kindern? Ich erzähle euch heute darüber, dass ich Violine spiele und möchte euch zeigen, was mir daran so gefällt. Also ich habe es ihnen halt so beigebracht, dass ich den anderen von mir etwas erzähle und wie ich da tue dabei. Ja? Und die Schülerin kommt zu mir und stellt sich vor die Klasse hin, hat rote, schöne Kärtchen dabei, vorne beschriftet, hinten beschriftet. Und ich sah und spricht dann die Violine im Jahre 1500 und so weiter. Und ich sag dann, liebe Lilly, was haben wir denn in der Schule gelernt darüber, wie man ein Referat gestaltet? Ja, mein Papa hat gesagt, das geht so. Und er hat mir dann hinten noch die Stichwörter aufgeschrieben, dass ich dann immer weiterfinde zum nächsten Zettel. Ja, und dann habe ich gewusst, aha, es reicht nicht, wenn ich mit den Schülerinnen arbeite. Ich muss auch den Eltern sagen, was genau bei uns zählt. Mhm. Ja, weil ich hätte ja theoretisch auf diese Art von Referat, hätte ich ja theoretisch maximal ein genügend jetzt geben können, weil wir das ja ganz anders gelernt haben und ganz als hier das ja alles nicht erfüllt hat, was wir an Kriterien darüber gelernt haben bei Kleinen, ja, das waren ja erst Zehnjährige, wenn ich anderen was erzähle. Ja.
Na, du hast einen Fehler gemacht, du hast den Arbeitsauftrag für die Eltern zu wenig erklärt.
Ja, genau. Das meine ich, die muss man dazu nehmen.
Ja, ja, aber gut, das ist ja nicht deren Aufgabe, das ist ja eigentlich, deswegen ist ja die Frage, ob man nicht da sehr vorsichtig sein soll bei diesen Arten der Hausübung, wo man vorher schon weiß, dass es vielleicht gar nicht das Kind macht, sondern dann die Eltern. Und was mich da schon auch wieder ein bisschen triggert, da wird ja auch der Bildungsunterschied wieder sehr spürbar.
Na ja, klar.
Weil ich denke an die Familien, an die Eltern,
der Papa das nicht macht.
Wo die Kapazität, sei es denn wegen Sprachdefizit oder nicht von der Sprachmöglichkeit und Fähigkeit oder aus anderen Gründen auch gar nicht so die Zeit dafür und wo dann schon wieder ein Bildungsunterschied passiert. Und du weißt ja, dass das genauso auch passiert, weil manche Lehrende auch gerne in der Illusion leben, dass dieser Standard, dass das alles zu Hause erarbeitet worden ist, ja ganz gern angenommen wird und die Erwartung in die Höhe schraubt und man eigentlich beide Augen zudrückt und froh ist, dass das so ist und gleichzeitig viele, viele SchülerInnen abhängt.
Ja, aber darum muss man da schon vorher anfangen, nicht? Also ein Arbeitsauftrag darf gar nicht so sein, dass dann diese Unterschiede sichtbar werden, weil die Eltern, die das halt können, ja, die machen das und die anderen, die Eltern nicht haben, haben halt dann die ganz normalen, typisch für 12-jährige Arbeiten, die sie dann vorlegen. Was ich ablehne, ist das Polizistinnen-Spiel, dass es ganz was Schreckliches ist, wenn die Eltern was machen. Ja.
Naja, das hängt in der Form der Ausführung. Ich verstehe schon, was du meinst.
Ja, aber sollen sie halt mit den Eltern zusammenarbeiten? Also
ja,
wenn die,
aber schau, Eltern sitzen ohnehin, gerade bei kleineren Kindern, ohnehin dabei, weil es gar nicht anders geht und so weiter. Aber,
ja, ja.
Aber es gibt schon diese Auslagerung, diese...
Ja, in der Ganztagsschule brauchen die Eltern gar nichts machen.
Das ist richtig. Deswegen ist ja zum Beispiel Lösung. Schon auch ein großer Ansatz für die Ganztagsschule, um eben die gleichen Möglichkeiten zu geben, dieselben Möglichkeiten. Aber was ich meine, und das ist ja spannend, weil das ja vielleicht jetzt so ein Thema ist, das gar nicht so wichtig ist, aber das Prinzip, das dahintersteckende in diesem Beschriebenen, kommt ja jetzt neu zutage, wenn wir über die KI reden. Denn wir haben jetzt natürlich Hilfsmittel, die KI mit sich bringt, die ja viele Aspekte des Lernens, des Unterrichts auch revolutioniert. Ja?
Hey.
Weil ich meine zum Beispiel, das, was vielleicht früher mühselig beim Erarbeiten eines Referats passiert ist, mit oder ohne Unterstützung der Eltern, wird jetzt mit ein paar Knopfdrücken, da ist ja Wikipedia noch ganz, ganz harmlos, da wird's ja vollkommen anders. Und ich bin sehr gespannt, wie Schule, wie das Bildungssystem wie Lehrende damit umgehen. Und wir haben schon mal einmal angesprochen, was die vorwissenschaftliche Arbeit, die VWA anlangt, da hat sie ja dann gleich den ersten Reflex, gut, man hat dann, dann eh nachgedacht, aber der erste Reflex war ja, KI, und jetzt schaffen wir es gleich ab. Und erst dann im zweiten Schritt hat man überlegt, das zu modifizieren.
Ja, also ich bin da auch gespannt, weil ich als einzige Lösung ja diesen Ansatz sehe, denn übrigens nicht nur die COSMER, sondern es ist natürlich schon eine größere, gesamte reformpädagogische Linie, die sich, die da auch so argumentiert. Es geht bei Arbeiten, die die Kinder machen, außer wenn sie etwas einüben, ja, wenn sie Vokabel trainieren sollen oder verschiedene mathematische Aufgaben eintrainieren sollen, dass das eben so geht, also Algorithmen üben sollen und so, das ist was anderes. Aber sonst sind Aufgaben so zu gestalten, dass tatsächlich das Ich, das individuelle Ich, das in seiner Art löst. Und wenn es dann mit der Mama, also weißt du, wir müssen weggehen von dem, dass wir das gute Wissen mitbringen. Ich meine, heute ist es die KI, vorher war es noch das Internet, wenn ich vor 30 Jahren Schülerinnen die Aufgabe gegeben habe, schreibe zusammen von mir aus, was für dich in diesem Artikel an Bedeutsamen drinnen steht, dann habe ich eine Seite bekommen und von den tollen Schülerinnen, die gut schreiben können, zwei. Seit 20 Jahren gibt es 30-seitige Kompendien, weil die einfach alles aus dem Internet zusammensuchen, ausdrucken, dann machen sie nur eine wunderschöne Zierseite, auch mit irgendeinem Bild, das sie downloaden. Also unglaublich schöne Arbeiten. Da war es für mich schon notwendig, den Arbeitsauftrag total zu verändern. Ich bin nicht interessiert daran, eine Note zu geben auf wie hat sie das geschafft, dass sie das alles kombiniert und downloadet? Ist das jetzt schön kombiniert oder nicht? Haben die Eltern auch noch was dazu beigetragen? Gab es da einen gebildeten Vater, der das Ganze schön gerichtet hat? Ja, wer bin ich denn und für wen ist denn dann diese Arbeit gedacht? Das kannst du alles vergessen. Gerade wenn es in Hinblick darauf geht, was macht die Kinder stark? Ja? Also so darf eine Aufgabe gar nicht sein.
Elisabeth, ich habe eine These. Also eine These, vielleicht wäre das der Ansatz, in welche Richtung sich eben Unterricht tatsächlich vielleicht durch die Herausforderungen jetzt der zunehmenden Digitalisierung und eben der KI, der künstlichen Intelligenz entwickeln kann. Denn ich habe mir das vor kurzem überlegt. Wenn ich jetzt du hast es gerade beschrieben, einen Arbeitsauftrag. Du gibst einen Arbeitsauftrag, bereite ein Referat vor, arbeite aus, mach dann einen Vortrag und mach dann ein Thesenpapier oder vielleicht sogar verschriftliche das Wichtigste, so wie du das gerade genannt hast.
Ja,
dann
das,
ausgeführt
das ist ja schon
und bebildert und so weiter.
Besprechen, ja.
Also ich sage jetzt nur mal, der Auftrag, da rede ich jetzt noch gar nicht von lernorientierten Methoden, aber das ist jetzt einmal die Rahmenaufgabe, die ja ganz klassisch in der Schule passiert. Das sind ja ganz, ganz gängige Aufträge, die gegeben werden, die sich aber jetzt relativ schwierig gestalten. Also schwierig meine ich, weil durch die KI das revolutioniert wird. Also das, was du gerade vorher beschrieben hast, dieses mühsame, okay, du konntest noch damit leben, weil Eltern sich beteiligt haben, aber das hat jetzt eine völlig andere Intensivität.
Ja.
Und da sind wir noch gar, da sind wir erst am Anfang, aber was da alles möglich ist, also es ist faszinierend, es ist beeindruckend faszinierend, es wird unser Leben wirklich und Lernen ganz anders gestalten. Aber ich habe mir eben gedacht, wie geht eine Lehrerin, ein Lehrer vor, wenn es heute mit diesen KI-Möglichkeiten diesen Arbeitsauftrag gibt? Und vor allem, wie bewertet sie das dann?
Ja.
Weil es kann, also es wird schwierig, die inhaltliche Aufarbeitung kannst du fast gar nicht mehr bewerten, weil du nicht sagen kannst, hat es jetzt die KI geleistet oder die Eltern oder hat das Kind, ist das Kind wirklich dort gesessen und hat sich das erarbeitet? Ja.
Also mit welchen Schönheit kannst du bewerten.
Ressourcen, ja. Okay, dann wird es auch schwierig, kannst sagen, okay, dann bewerte ich, wie das schriftlich präsentiert ist.
Ja, ist das blöd.
Oder
was ist
Form.
Deine These?
Dann kann ich auch die Form nicht bearbeiten.
Nein.
Ja? Also das heißt, da kommt das klassische Bewertungssystem, also wenn wir jetzt in dem Alten sind, kommt da zum Erliegen, kommt an seine Grenzen.
Ja, das sage ich ja.
Und dann, ich bestätige dich, meine These bestätigt ja eigentlich das und könnte ja positive Entwicklung mit sich tragen, weil es plötzlich, wenn alles dieses nicht mehr funktioniert, was bisher funktioniert hat, dann muss ich den Kern suchen. Und der Kern ist dann vielleicht tatsächlich das Lernorientierte, nämlich dass die Aufgabenstellung sich verändert wird, dass dann plötzlich, was macht das mit dir? Wie gehst du mit der Information um? Wie verarbeitest du die Information? Wie ist dein Blick? Wie ist dein Zugang? Wie ist dein Verstehen? Was hat das für eine Bedeutung? Was machen wir mit der Information und den Informationen, die du da besorgt hast und so weiter? Also meine These ist ja eigentlich die, es könnte tatsächlich für diese Dramatik, die die KI als Bedrohung scheinbar bringt, tatsächlich eine Besinnung bringen zu der Kernaufgabe, was Lernen bedeutet und, um bei unserem Thema zu sein, was die Stärkung, das Starkwerden im Lernen bedeutet.
Genau.
Würdest du meine These unterstreichen?
Ja, natürlich.
Und die Hoffnung, die sich dran knüpft.
Ja, sicher. Es ist ja meine These. Weil schon, wie du sagst, ein Referat halten, da tut sich ja schon die Spaltung auf. Ja, was denn für ein Referat? Die Römer in Wels oder die, verstehst du? Mhm. Es muss das Referatthema schon so sein, dass das, was du jetzt alles über die KI und so erzählt hast, dass das dann zusammengeht. Ja, das heißt, ein Referat heißt dann vielleicht, meinetwegen, vierte Klasse, Berufsorientierung, heißt, suche in deiner Familie einen Menschen aus, von dem, wo dich der Beruf interessiert, und mache ein Interview, was tut die Person gern, was hat sie alles zu tun, was hat sie für Ausbildung gebraucht und was gefällt dir an diesem Beruf und was gefällt deinem Papa vielleicht, wenn es der Papa ist. Also immer ganz der persönliche Bezug. Das kann die KI nicht leisten.
Naja, sie kann es teilweise schon.
Ja.
Also das ist eben genau diese Fragestellung, kannst du ja, also weil du gerade vorher Römer gesagt hast, also ich könnte zum Beispiel römisches Recht, ja, die Römer sind die Wurzeln der Demokratie, wenn man jetzt so will, und auch unserer Justiz und römisches Recht und
aber
so weiter.
Aber das ist kein Thema für ein Referat.
Nein, schon. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel das jetzt anwende, wie du das sagst, was können wir persönlich für unser persönliches Rechtsverständnis von Recht und Gerechtigkeit von den Römern und dem römischen Recht
lernen? Aber das kann dir die KI sagen.
Das kann dir die KI sagen. Ja, aber die KI kann auch in deine Rolle hineinschlüpfen, wie nimmst du das wahr? Aber die Nuance, wo das Individuelle, das Subjektive, und du wirst es ja dann bei der Präsentation merken. Also ich glaube, dass heute mehr im Vordergrund stehen wird durch diese Herausforderung, und das meint eben meine These und genau das, was du beschreibst, dass es viel klarer und viel sichtbarer werden muss und die Ablenkungen rundherum entzaubert werden, weil das macht die KI oder das macht die Recherche, sondern es wird viel mehr darum gehen, was macht es mit dir? Wie hast du es gelesen? Wie hast du es verstanden?
Genau.
Wie wendest du das an? Und das, was du eben meinst, die Fragestellung muss anders sein. Die Fragestellung muss zielgerichtet auf das sein. Wie schaut dein individuelles Lernen aus mit allen Hilfsmitteln, die du natürlich da verwenden darfst?
Das ist der Kern. Es geht um die Ich-Aufgabe, wie ich sie schon tausendmal auch gesagt habe. Darum geht es. Und jetzt schließt sich auch der Kreis zu unserem Thema. Was glaubst du macht stärker, wenn ich mit, was weiß ich von mir aus, mit Papa und Mama oder mit irgendwem über die Römer in Österreich Informationen zusammengetragen habe und das habe ich dann downgeloadet mit Hilfe auch der KI und ein schönes Werk vollbracht, oder wenn ich mich hingesetzt habe, zusätzlich von mir aus und überlegt habe, welche Schlüsse ziehe ich als 13-jähriges Mädchen aus dem Ganzen? Wo sehe ich in meinem Leben, zum Beispiel in der Klasse oder in der Familie, wo sehe ich da die demokratischen Anforderungen, sage jetzt irgendwie, und das schreibe ich dann zusammen und das interessiert dann die Lehrerin. Die Lehrerin interessiert sich für meine Thesen. Also, das macht er da wesentlich stärker als das Zusammengetragene.
Natürlich brauche ich es als Basis, das Wissen. Das
ist Basis oder dann halt nachher als Zusatz. Ja.
Also, ob davor oder danach und motiviert, das ist schon
aber
klar.
Aber es muss, also die Stärke meiner Meinung nach gewinnt, dass ich nicht in erster Linie aus dem Lob der Lehrerin, sondern in erster Linie aus dem Stolz, selbst etwas geschaffen zu haben. Mhm. Und sich wichtig zu fühlen, meine Thesen sind meiner Lehrerin wichtig. Mhm. Sie interessiert sich dafür, wie ich denke. Das macht stark.
Aber das braucht enorme Anforderungen, neue Anforderungen
an Lehrende und Eltern.
Ja, aber auch bei den Lehrenden, dass es eben dann nicht mehr so funktioniert, dass ich eben, wenn wir bei dem Thema Römer zum Beispiel bleiben, dann abhaken ist die Fachinformation und dieses Wissen, kommt das vor und so weiter, sondern es braucht natürlich da auch eine völlig andere Ausrichtung in der Wertsetzung.
Aber so völlig anders. Ich habe zum Beispiel einen Leitfaden für ein Referat erstellt. Das Teil gebe ich auch gerne den Lehrerinnen und Lehrern in Seminaren. Und ein Referat hat halt genau drei Teile. Einen schönen großen ersten Teil, der sich mit dem Ich beschäftigt. Wie bin ich zu diesem Thema gekommen? Was interessiert mich daran? Welche Fragen stelle ich mir? Was möchte ich erfahren aus diesem Thema, weil es mich persönlich interessiert? Dann kommt also dieser Mittelteil mit allem, was sie herausgefunden hat, ja, das Fachliche. Und dann braucht es den dritten Teil. What was in for me? Mhm. Ja, was war in dieser Arbeit jetzt für mich drinnen?
Die Reflexion.
Sozusagen mein Preis-Leistungs-Verhältnis. Mhm. Was hat es mich gekostet? Was hat es mir gebracht? Was weiß ich jetzt, was ich vorher nicht wusste? Wie hat mich das bestärkt? Was hat mich verwundert? Also eine persönliche Reflexion. Da muss ich gar nicht so viel ändern. Ich brauche nur meine Einstellung als Lehrerin ändern. Ich war ja dann radikal. Ich habe ja so diesen Mittelteil mit den Informationen, von denen ich, natürlich habe ich die Quellenangaben genau verlangt, weil das ist ja nichts Böses.
Natürlich,
ja.
Das ist nachvollziehbar.
Ich darf ja gern auch die KI benutzen. Warum nicht? Mhm. Ja. Wichtig ist, dass ich dann was habe davon.
Du warst schon sehr vorausschauend.
Ja, witzig, gell?
Nein, weil genau, aber schau, das bestätigt das ja, dass das lernorientierte Lernen da auch resilient gegenüber der KI ist in seinen Ansätzen.
Na klar, ich habe überhaupt keine Angst davor. Also wenn ich jammern höre, weil sie jetzt nicht mehr so genau alles nachvollziehen können, ich jammere nicht, weil diese Verbindung... Was denke ich dazu? Wie schaut das in meinem Leben aus? Und mein Leben, das habe ich Ihnen dann oft aufgeteilt, zu Hause, in der Schule, in der Gesellschaft, wo ich halt bin, in einem Staat. Also das auch lernen zu differenzieren und dann nachzudenken, wie ein Thema sich in meiner Welt, in den verschiedenen Bereichen, in denen ich lebe, äußert. Und schon bin ich wieder beim Ich und ich bin bei der Stärkung dieser Person. Mhm. Also das ist für mich schon lange das Grundlegende geworden. Ja, verdanke ich auch den Schweizern, die ich heute schon zitiert habe, die für mich da sehr große Menschen sind, auch Vordenker. IOA-Pionierin, stimmt. Jetzt bin ich schon so alt und die Gedanken sind immer noch nicht üblich. Mhm. Das ist witzig. Aber ich habe zuerst ja gesagt, zwei Gedanken. Also das eine war das mit den Eltern, die man halt da irgendwie, aber der zweite Gedanke, es wird nicht anders gehen, als von dieser Defizitorientierung wegzugehen und dass alles benotet wird und überall muss man dann genau wissen, was muss da für Information drinnen sein, das macht mir die KI perfekt, da habe ich dann sowieso nur mehr noch lauter sehr gut, ne? Mhm.
Und da ist es, da wird dann eher bewertet, die Fähigkeit, kannst du das replizieren oder deine Unfähigkeit, jetzt macht eh schon alles die KI und du bist gar nicht in der Lage, das
Also das soll dann wer andere, das tun wir dann irgendwie noch extra überlegen, wie wir das dann bewerten von mir aus einmal wollen, aber es ändern sich ein bisschen die, oder sagen wir so, es geht in die Richtung von Prozessbegleitung und nicht mehr nur in die Richtung von, ich zeige dir deine Fehler auf. Mhm. Und das heute für das Grundlegende, was als allererstes geändert gehört. Es gibt Ansätze, man bemüht sich eh, aber erst vorgestern erzählt mir meine Fußpflegerin, Kind beginnt gerade in der ersten Klasse, und sagt, mein Gott, jetzt ist November und jetzt ist der Bub ganz fertig, weil jetzt haben sie schon die erste Ansage. Und da müssen sie jetzt schon zeigen, ob sie, was sagt man da, Mama, Lili, Mini, weiß nicht genau, wo sie da sind. Und dann habe ich mir gedacht, das ist furchtbar. Ja, das ist einfach furchtbar.
Vorgezogene Leistungsüberprüfung.
Ja, aber sie soll noch in Ruhe tausendmal das A nachmalen und zeichnen und finden und dass wir das überhaupt verstehen. Und diese Freude, wie aus I auf einmal ein Meme wird. Und endlich können wir das. Es ist sehr schwer, das zusammenlauten, bis das alle können. Und da freuen wir uns daran und dann probieren wir es gleich mit einem anderen Wort. Aber es muss diese Defizitorientierung her. Und da haben wir dann sehr stark, also es ist eine Hauptursache, wie es auch zu dieser Bildungsunterschicht, zu diesen Unterschieden kommt, dass je nach Bildung der Eltern, wie du sie zu Recht bekrittelst, weil da ist wirklich keine Methode überflüssig, die hilft, dass wir das aufheben können. Aber die Ich-Aufträge, die heben das auf. Mhm. Ja? Wenn bei mir die Kleine, nennt sie zu mir Anja, weil ich zuerst von dem Beruf erzählt habe, auf der ersten Seite ein großes Foto bringt, ja, wie es um den Beruf ihres Vaters geht. Und da ist ein riesiges Hochhaus oben mit, was weiß ich, 150 Fenstern. Und dann macht sie ein Kreuzerl in der dritten Reihe rechts oben. Das ist das Büro von meinem Papa. Ja, dann ist es, ja, es kann jetzt ein Kind aus der Unterschicht sein, das kann ein Akademikerkind sein, man weiß es nicht. Aber sie selber ist stolz darauf, dass sie mir zeigen kann, wo ihr Papa arbeitet. Und das lässt dann ein bisschen verschwimmen, wer sind die Guten und wer sind die Schlechten. Weil von sich zu sprechen ist immer gut. Und da kann ich dann keine Fehler aufzeigen, weil was ist dran falsch? Mhm. Ja? Und dann haben wir diese Unterschiede. Natürlich sind wir alle unterschiedlich, jeder ist anders. Und der eine hat halt Eltern, die zu Hause sind, und der andere hat Eltern, die nicht zu Hause sind. Aber es ist unabhängig davon. Es ist halt dann die Geschichte des Einzelnen. Aber es wirkt sich nicht auf die Note aus. Oder kaum. Ja, ganz kann man es ja nicht verhindern. Das finde ich wichtig. Und es ist für das Stärken der Kinder, also ich könnte da stundenlang, entschuldige, wenn ich stundenlang weiterreden, aber wir haben das ja sowieso in jedem Podcast drinnen. Mhm. Ja.
Also ich denke mir halt zum Schluss, man kann nur wünschen, der Entwicklung der Bildungspolitik, des Bildungssystems, dass tatsächlich das, was in den Lehrplänen, und du hast ja vorher auch erwähnt, sogar in der Volksschule, dass diese Kompetenzorientierung, das Lernorientierte, dass diese Besinnung, was man eigentlich in den Konzepten ohnehin hat und weiß, tatsächlich sowohl in der LehrerInnenausbildung als auch dann in der Erwartung des Unterrichts und vor allem möge meine These das wirklich auch befeuern, wegen der Herausforderungen, dass zum Beispiel einfach durch noch viel einfachere Zugänglichkeit von Wissen, was damals vielleicht schon das Internet revolutioniert hat, aber jetzt die KI in einer völlig anderen Dimension noch viel mehr quasi in die Luft sprengt, aber im positiven Sinn, dass diese Herausforderung tatsächlich zu einer Reform und ein Umdenken führt.
Das hoffe ich auch so.
Dass es einfach eine logische Konsequenz wird, dass einfach, weil das bisherige System sich ad absurdum führt und nicht dem gewachsen werden kann, weil dann verstaubt es wirklich. Ja.
Und dass es auch bewusst wird, das Absurde daran, weil, sagen wir, wenn ich denke an die Klasse meines Sohnes, das wurde nicht als absurd empfunden, dass die sich die Interpretationen, die Geforderten, alle downgeloadet haben aus dem Internet und so abgegeben haben. Und der Lehrer hat sich gefreut. Der hat das nicht als absurd empfunden. Ne? Und hoffen wir, dass jetzt mit der KI das noch deutlicher wird, wie absurd es ist, wenn von den Jugendlichen selbst nichts kommt. Mhm. Weil das ist die Grundlage, dass ich stark werden kann, dass ich was schaffe, dass ich spüre, das habe ich jetzt gekonnt und das hört sich die Lehrerin an, das nimmt sie ernst, das sind meine Gedanken und das geht parallel zur KI sehr gut und das muss mehr wert werden. Mhm. Ich hoffe das auch.
Naja, Stärke hat ja auch damit zu tun, sich mit neuen Herausforderungen zurechtzukommen und möge es dazu treffen.
Genau.
Elsbeth, ich danke dir.
Danke, Benedikt.